Genau. Die, die mich vielleicht beim letzten Mal noch nicht erlebt haben oder kennengelernt haben, mein Name ist Simon Luski, ich bin 32 Jahre alt, seit 7 Jahren verheiratet mit der wunderschönen Anne-Christine. Wir haben 2 kleine Kinder, Noah Helene und Aria Deborah, 4 und 2 Jahre alt, die uns fleißig auf Trab halten. Genau. Und ja, ich freue mich, dass ich hier gleich aus dem Urlaub direkt zur Predigt hier fast hier bei euch sein darf. Und ich habe einen Predigttext mitgebracht, der steht schon vorne, der Herr ist mein Hirte, ist der Titel meiner Predigt. Einen Predigttext mitgebracht, der dazu gehört, wo man sagen kann, ist wahrscheinlich der zweitbekannteste Bibeltext nach dem Vaterunser. Fast jeder Christ kennt ihn auswendig. Ja, ich möchte lieber Psalm 23 predigen. Meine Eltern haben ihn mir gleich nach dem Vaterunser beigebracht. Weiß ich nicht, ob ich da überhaupt schon zur Schule ging. Ja, weil es einfach so ein bedeutsamer, tiefer, wunderbarer Psalm ist, wo so viel drinsteckt, wie Gott ist. Und dieser Psalm, er wurde vor ungefähr 3000 Jahren geschrieben von König David, einer bedeutendsten Person im Alten Testament oder in der ganzen Bibel. Und David, er ist an so einem gewissen Punkt in seinem Leben, wo er zurückschaut und ein Lied schreibt, wo er beschreibt, wie er Gott erlebt hat, wie Gott für ihn in seinem Leben war. Und er kommt zu dem Schluss, so wie ich Gott erlebt habe, so wie Gott für mich ist, das ist ein Gott, der ist wie ein guter Hirte für mich. David beschreibt Gott als guten Hirten. Und wenn David Gott als guten Hirten beschreibt, dann macht er das nicht von ungefähr oder weil es so ein schönes Bild ist, ach so ein Hirte, der da so geschillt bei seiner im Freien, auf dem Stein, auf der Wiese sitzt, mit einem Grashalm im Mund, ja, und die Schafe sind da idyllisch und blöd vor sich her. Wenn David Gott als einen guten Hirten beschreibt, dann macht er das aus eigener Erfahrung. Dann macht er das, weil er selber weiß, oder aus der Perspektive, dass er selber Hirte ist und weiß, was es bedeutet, ein Hirte zu sein. David weiß, was es heißt, ein guter Hirte zu sein. Er weiß, dass ein guter Hirte jemand ist, der alles gibt für seine Schafe. Der alles dafür tut, damit seine Schafe wachsen, blühen und gedeihen können. Und dass ein guter Hirte jemand ist, der sogar bereit ist, sein Leben zu riskieren für seine Schafe. Das kommt bei David an einer Stelle wunderbar durch, nämlich kurz bevor er in den Mann-gegen-Mann-Kampf gegen Goliath tritt. Auch so eine ganz berühmte Geschichte. Da fragen ihn die Kämpfer von Israel: David, wie kommst du auf die Idee, gegen Goliath kämpfen zu wollen? Weil du hast noch nie ein Schwert getragen, du hast noch nie eine Rüstung getragen, du hast noch nie in so einer Schlacht gekämpft und du bist viel zu jung. David war vielleicht da 15 Jahre ungefähr alt, ja, also er war noch in einem Alter, wo die Leute um ihn herum gesagt haben, hey, du bist viel zu jung, um in so einen Kampf zu ziehen. Wie kommst du darauf, gegen Goliath zu kämpfen? Und David sagt, als ich auf dem Feld die Schafe meines Vaters gehütet habe, da kamen Wölfe oder da kamen Löwen, da kamen Bären. Und immer wenn Löwen und Bären Schafe rauben wollten, dann bin ich hinterher und habe dem Löwen und dem Bären das Schaf entrissen und es befreit. Und wenn Löwe und Bär mich angegriffen hat, das ist also schön beschrieben, sagt David, da habe ich ihn am Bart gepackt und draufgeschlagen. Ja? Also das ist so der David, den wir uns so vorstellen können, wie er sein Hirtensein gelebt hat. Er hat alles gegeben für seine Schafe und er hat jedes Schaf beschützt. Ich frage mich manchmal, wie die 15-Jährigen damals waren. Ja, wenn ich so mir heutige 15-Jährige vorstelle, oder mich als 15-Jährige. Ich weiß nicht, ob ich da so einen Bären hinterhergelaufen wäre für ein Schaf. Ich hätte mich vielleicht gefreut, dass es das Schaf erwischt hat und nicht mich. Ja. Aber David, der man hörte, der hat das Schaf befreit. Und aus dieser Perspektive sagt er, hey, so wie ich Gott erlebe in meinem Leben, Gott ist wie ein guter Hirte, der alles für mich gibt und der alles dafür tut, dass ich blühen, wachsen, gedeihen kann und der sogar sein Leben gibt für mich. Das war vielleicht schon eine prophetische Vorausschau, weil wir wissen, in Jesus hat Gott wirklich sein Leben gegeben für uns. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Thema ist, dass wir uns dann beschäftigen, was bedeutet es, den Herrn als Hirten zu haben, weil in der Bibel wird Gott immer wieder als guter Hirte beschrieben. Das Bild von einem Hirten, das ist ein Bild, was die Bibel immer wieder verwendet, um zu beschreiben, wie Gott ist. Und Jesus selbst sagt in Johannes 10, ich bin der gute Hirte, der sein Leben lässt für seine Schafe. Also wenn wir uns damit beschäftigen, Gott, wie bist du? Wie willst du für mich sein? Wie willst du erlebbar sein? Dann ist es ganz wichtig, dass wir uns bewusst machen, Gott möchte dein guter Hirte sein. Er möchte, dass wir ihn erleben, wie einen guten Hirten. Und deswegen möchte ich mit uns heute mal Psalm 23 anschauen und drüber sprechen und mal ihn gemeinsam mit uns lesen. Psalm 23. Wer ihn auswendig kann, kann sie auch die Augen schließen und einfach auswendig vor sich her sprechen. Da heißt es, ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue. und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Bevor ich hineingehe in den Predigttext, möchte ich noch für die Predigt beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort heute Morgen. Ich danke dir, dass du hier bist und zu jedem von uns sprechen möchtest. Du möchtest dein Wort lebendig machen und du möchtest unsere Herzen berühren. Und ich bitte dich, dass du jetzt durch die Predigt einfach zu jedem von uns sprichst und uns genau Dinge zeigst. So will ich für dich sein, so bin ich in deinem Leben, der bin ich für dich. Und ich bitte jetzt auch für deinen Heiligen Geist, dass du alle meine Worte erfüllst, dass du Dinge mir hilfst wegzulassen, die heute nicht gesagt werden sollen und meinen Mund führst, Dinge zu sagen, die du sagen möchtest. Amen.
Amen.
David, er kommt an so einem Punkt in seinem Leben und er fängt an, ein Lied zu schreiben, oder besser gesagt, ein Gebet zu schreiben, so wie er viele Psalmen geschrieben hat. Und er kommt zu dem Punkt, hey, so wie ich Gott in meinem Leben erlebt habe, ist er ein guter Hirte für mich. Er nimmt dabei eine ganz bestimmte Perspektive ein, nämlich, dass er wie ein Schaf ist in der Herde von Gott. Das bedeutet, David merkt, hey, in meinem Leben, ich war nie alleine unterwegs. Ich bin nicht alleine, sondern da ist jemand, der auf mich Acht gibt, der für mich da ist. Da ist jemand, der mich führt und leitet. Und das Tolle ist, David sagt, der Herr ist mein Hirte. Ich glaube, wir alle haben in unserem Leben Leute, die so ein bisschen wie ein Hirte sind. Ne? Leute, die Verantwortung über uns, unser Leben haben. Vielleicht Chefs an der Arbeit oder irgendwo im Beruf oder in der Schule. Oder Eltern, Leute, die Autorität über uns haben und uns auch irgendwie führen und leiten ein Stück weit. Aber da gibt es noch jemanden für David, der steht über allen. Das ist der eigentliche, unter dessen Führung er steht, unter dessen Versorgung er steht, unter dessen Leitung er steht. Und das ist Gott, der Herr. Und das hat eine ganz besondere, bestimmte Auswirkung auf sein Leben. Und zwar sagt er, weil Gott mein guter Hirte ist, wird mir nichts mangeln. Sagt mal alle, nichts.
Nichts.
Nichts. Ich finde es so schön, die Bibel ist manchmal so richtig kompromisslos. Er sagt nicht, weil Gott mein guter Hirte ist, wird mir in der Regel nichts mangeln oder oft nichts mangeln, sondern David sagt, weil Gott mein guter Hirte ist, wird mir gar nichts mangeln. Ja? Das ist seine Perspektive, eine totale Perspektive der Hoffnung und der Zuversicht, wie er Gott erlebt hat und mit welcher Perspektive er auch in die Zukunft geht. Weil Gott mein guter Hirte ist, wird mir nichts mangeln. Und im Endeffekt ist der ganze Psalm 23 dann eine detaillierte Beschreibung davon, was der gute Hirte alles macht, warum David nichts mangeln wird. David schreibt, weil Gott mein guter Hirte ist, wird mir nichts mangeln, weil Gott führt mich auf grüne Auen. Mit anderen Worten, Gott führt mich in Umständen, in Rahmenbedingungen, wo ich alles habe, was ich brauche, um zu blühen, zu wachsen, zu gedeihen, mich zu entfalten, wie Gott es sich für mich vorgestellt hat, für mich geplant hat, und fruchtbar zu sein. Weil Gott mein guter Hirte ist, wird mir nichts mangeln, weil er führt mich zu frischem Wasser. Mit anderen Worten, er zieht mich in die Gemeinschaft mit ihm, er zieht mich in die Beziehung mit ihm und bei ihm kann ich mich satt trinken an seiner Gegenwart, an seiner Fülle. Weil Gott mein guter Hirte ist, wird mir nichts mangeln, weil er führt mich auf rechter Straße. Ich laufe nicht irgendwie meine eigenen Wege und bin irgendwo am rumsuchen, welche Wege ich gehen kann oder bin dabei, mich zu verlaufen, sondern weil Gott mein guter Hirte ist, gibt es da einen Weg, der für mich bereitet ist. Gibt es da jemanden, der einen Plan hat für mein Leben, der mich diesen Plan, diesen Weg führen möchte. Weil Gott mein guter Hirte ist, wird mir nichts mangeln, selbst wenn ich durch ein finsteres Tal laufe. Dass ich mal eine Zeit habe, wo es sehr herausfordernd ist, wo ich Ängste habe, wo ich Sorgen habe, wo ich Nöte habe, weiß ich, Gott ist bei mir. Und das macht einen riesen Unterschied. Deswegen wird mir nichts mangeln. Weil Gott, mein guter Hirte, es wird mir nichts mangeln, weil selbst im Angesicht meiner Feinde deckt Gott mir den Tisch. Das ist eigentlich einer meiner Lieblingsverse. Weil das bedeutet, David hat die Erfahrung gemacht, selbst wenn er unter großem Druck ist, selbst wenn er Stress ist, selbst wenn Menschen ihm Böses wollen und hinter ihm her sind, erlebt er Gott erstmal als jemand, der ihn in seine Ruhe führt, wo er wie einen gedeckten Tisch erstmal bekommt, erstmal in Ruhe essen kann. Ja? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Stress hast. Wer von euch hat schon mal Stress in seinem Leben? Ja, oder richtig Druck? Ja, das kennen wir alle. Wenn es dir geht wie mir, ich bin so einer, bei mir passiert das Gegenteil häufig, ich kriege gar kein Bissen runter. Ja? Wenn ich Stress habe, wenn ich aufgeregt bin, dann kann ich gar nichts essen. Oft Und es ist wie das Gegenteil, weil Gott da ist, erlebt er, selbst wenn Feinde hinter ihm her sind, kann er erstmal in Ruhe essen. Ja, weil dann Gott ist, der da ist und der ihn versorgt. Und so ist der ganze Psalm eine Beschreibung dessen, was der Hirte macht, dass David sagen kann, weil du bei mir bist, wird mir nichts mangeln. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das so liest, was David da beschreibt, wie er Gott beschreibt und das auch für dein Leben so sagen kannst. Hey, weil Gott mein guter Hirte ist, kann ich das genauso in dieser Zuversicht sagen, mir wird nichts mangeln. Oder ob du eher denkst, ich bin auch schon lange mit Gott unterwegs, aber ich habe ganz oft das Gefühl, da ist Mangel. Ich habe ganz oft das Gefühl, da sind Umstände, wo ich merke, ich habe nicht alles im Griff, wo ich manchmal Mangel an Möglichkeiten oder an Lösungen, an Antworten sehe, wo du vielleicht denkst, hey, das ist eigentlich unrealistisch. Ja? Was meint denn David damit, wenn er sagt, der ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln? Und egal, wie du das vielleicht bisher in deinem Leben erlebst, ob du das schon unterschreiben kannst oder dich fragst oder denkst, das ist eigentlich unrealistisch, ist immer wieder besonders, dass das die Perspektive ist, die die Bibel uns immer wieder gibt. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann dürfen wir wissen, Gott wird uns all unseren Mangel abhelfen, wird all unseren Mangel ausfüllen. In 1. Petrus 5, Vers 7 heißt es zum Beispiel auch ein ganz bekannter Vers, viele haben ihn auch auswendig im Kopf, da heißt es, alle eure Sorgen werft auf Gott, denn er sorgt für euch. Ja? Die Bibel gibt uns die Perspektive auch an anderen Stellen, wir dürfen alle Sorgen auf Gott werfen und Gott möchte sich auch um alle Sorgen kümmern. Ja? Was meint David damit, wenn er das sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln? Meint David damit, dass er erlebt hat und Zuversicht hat auf die Zukunft, dass Gott alle materiellen Bedürfnisse, die er hat, sofort ausfüllen wird? Meint David damit, dass alle Wünsche, die er hat, von Gott sofort erfüllt werden? Meint David etwa damit, dass er dieses Gefühl von Mangel gar nicht mehr kennt, weil er hat ja Gott an seiner Seite? Wenn wir in Davids Biografie schauen, wir merken ganz schnell, dass er das nicht gemeint haben kann. Weil Davids Leben war ein Leben zwar mit vielen Höhen und besonderen Momenten, wo er Gott richtig erlebt hat, aber auch ganz, ganz vielen Tiefpunkten. Ja, Davids Leben ist durchwebt von Tiefpunkten. Ein paar Beispiele möchte ich uns nennen. David hat erlebt, wie er mit 15 Jahren zum König gesalbt wurde. Ja, also er hat in 15 Jahren die Verheißung bekommen, du wirst mal der mächtigste Mann in Israel, du wirst König werden. Nur dann passierte nicht das, dass er König wurde, sondern er musste erstmal jahrelang warten, bis diese Verheißung sich erfüllt hat. Ja, ich glaube, er musste 3 Jahre warten, bis er König von Juda erstmal wurde, also nur vom halben Israel. Und dann musste er nochmal 7 Jahre warten, bis er dann von ganz Israel König wurde. Und das war eine Zeit, wo ich mir vorstellen könnte, dass David immer wieder diesen Mangel an Gewissheit gespürt hat, wird es wirklich Realität werden. Gott hat mir hier eine Zusage gemacht, ein Versprechen gemacht, eine große Berufung gegeben, aber Gott hat nicht gesagt, hey, du hast jetzt diese Verheißung bekommen, warte mal 3 Jahre, dann wird es Realität und das lassen wir in Ruhe auf dir zukommen, sondern er kriegt nur diese Verheißung und dann passiert einfach gar nichts, ja, in seinem Leben. Und er wird vielleicht bezweifelt haben, Gott, wirst du das wirklich Realität machen? Wird sich diese Verheißung wirklich erfüllen? Und dann war es nicht nur eine Zeit des Wartens, dass Gott sein Versprechen endlich erfüllt, sondern es war auch noch eine Zeit der Verfolgung. Weil der amtierende König Saul, der wollte David umbringen, der wollte David aus dem Weg schaffen, weil er eifersüchtig auf David geworden ist. Weil David nach seinem Sieg über Goliath, hat er ein erfolgreicher Kriegsmann geworden und das Volk liebte David. Und Saul wollte aus Eifersucht David töten. Das heißt, David musste in dieser Zeit, bevor er König wurde, musste er jahrelang auf der Flucht sein, in jungen Jahren. Ja? Also der konnte nicht sich in Ruhe irgendwie seine Ausbildung zu Ende machen, ja? Oder in Ruhe arbeiten oder sich in Ruhe auf sein Königsein einstellen oder vorbereiten, sondern er musste viele gute Jahre seines Lebens auf der Flucht verbringen, vor jemandem, den töten will. Das heißt, es war eine Zeit, wo er vielleicht um sein Leben gefürchtet hat. Er musste durch Wüsten fliehen. Er musste sich in Höhlen verstecken, er musste sogar zu seinen Feinden fliehen, weil es sicherer bei den Feinden war, als im eigenen Land unter König Saul. Ich weiß nicht, wer von euch war schon mal in der Wüste? Irgendwo in einer Wüste? Oh. Ja. Wir waren schon mal, mein Freund und ich, wir waren schon mal im Urlaub in Ägypten. Und Ägypten ist so, wenn du ins Hotel fährst, da ist alles grün. Ja? Die Hotelanlagen, die sind wunderbar grün, da sind Palmen, da ist alles Rasen, gemähter Rasen, sind kleine Oasen. Wenn du rausguckst aus der Hotelanlage, ist alles Stein, Sand, Staub, trocken, Hitze am Tag, kalt in der Nacht. Unser Tourguide damals, wenn wir so Ausflüge gemacht haben, hat uns erzählt, dass 6% von Ägypten sehen so aus wie in unserer Hotelanlage und 94% sehen so aus wie das, was wir draußen sehen. Und Wüste, das ist so der Inbegriff von Mangel. Ja, in der Wüste gibt es kein Essen und Trinken im Überfluss. In der Wüste gibt es nicht irgendwie Bäume, wo du dich im Schatten runterstellen kannst, sondern das karges, ödes Land, durch was der David fliehen musste. Ja, und seine Männer hatten einmal so viel Durst gehabt in der Wüste, dass sie eine Mutprobe gemacht haben, wer sich traut, ins Lager der Feinde zu gehen, um Wasser zu schöpfen, ja, um Wasser zu klauen. Einmal hatte David so viel Hunger mit seinen Männern, dass er zur Stiftshütte gegangen ist und dann die Schaubrote hat mitgehen lassen. Es ist so, als wenn du irgendwie so viel Hunger hast, dass du am Sonntagmorgen vor dem Gottesdienst schnell hier in die Küche gehst und das Abendmahlsbrot mitnimmst, weil es das Einzige ist, auf was du noch zurückgreifen kannst. Also David, er hat viel Mangel erlebt in seinem Leben. Er hat auch erlebt, zum Beispiel als er das erste Mal fliehen musste, hat man ihm seine Frau weggenommen und jemand anderes gegeben. Ja? Und er konnte nichts machen, außer zugucken, weil er war auf der Flucht, er hat um sein Leben gefürchtet und man hat ihm einfach seine Frau weggenommen. Und vielleicht eine der schlimmsten Sachen für Eltern, er hat erlebt, wie einige seiner Kinder noch vor seiner Zeit gestorben sind. Er musste miterleben, wie Kinder von ihm gestorben sind. David hat erlebt, wie er selber massiv gescheitert ist in seinem Leben. Ja, wie er Sünden begangen hat, wahrscheinlich alles, was wir jemals getan haben, in Schatten stellt. Ja, bin ich jetzt einfach mal so zuversichtlich. Ja, wenn du es nicht glaubst, lies mal nach. Erster Zweiter Samuel, was David alles gemacht hat. Ja? So, also, David hat so viele Tiefpunkte erlebt. So viel, wo du sagen kannst, hey, da ist so viel Mangel, da ist so viel Leere, da ist so viel Fragen, so viel Probleme und Herausforderungen. Wieso kommt David auf die Idee, zu sagen, wie hat David die Erfahrung gemacht, weil Gott mein guter Hüte ist, wird mir nichts mangeln. Was meint David damit? Ich glaube, was David erlebt hat und warum man das so sagt, ist, dass er gemerkt hat, egal in welcher Situation ich bin, egal in welchen Umständen ich bin, ist da ein Gott, der mich am Ende herausgeführt hat. Egal welche Not ich habe, egal welche Probleme ich habe, am Ende war da ein Gott für mich da, der eine Antwort hatte, der mich an sein Ziel geführt hat. Egal welchen Mangel ich hatte, am Ende war da ein Gott, der hat dafür gesorgt, dass ich am Ende doch alles hatte, was ich brauchte, auch wenn es sich in dem Moment nicht so angefühlt hat. David hat erlebt, wie er die Verheißung bekommen hat, König zu werden, und wo er jahrelang warten musste und Zeiten der Ungewissheit hatte, aber am Ende hat Gott ihn doch auf den Thron gesetzt. Am Ende hat Gott es doch erfüllt. Gott hat erlebt, wie er Zeiten des Mangels hatte, Durst und Essenmangel hatte, aber am Ende, als er dieses Lied schreibt, dieses Gebet schreibt, merkt er, am Ende hat Gott mich doch durchgeführt, ich hatte doch alles, was ich brauchte. David hat erlebt, wie er Zeiten der Schwachheit hatte, und am Ende hat Gott ihn doch in Stärke geführt. Er hat Zeiten gehabt, wo er Angst hatte, aber am Ende hat Gott ihn doch in Sicherheit geführt, hat Gott ihn doch auf sicheren Boden gestellt und seine Angst genommen. David hat erlebt, wie er Trauer hatte, Zeiten der Trauer hatte, und am Ende hat Gott ihn getröstet, am Ende hat Gott ihn seinen Mund wieder fröhlich gemacht. Es gibt so viele Psalmen, das ist immer wieder beschrieben, ne? Wie er in die Not kommt und am Ende führt Gott ihn heraus. Wie er in der Angst ist und am Ende wird sein Mund wieder fröhlich und er dankt dem Herrn. Ja? Also David hat erlebt, nicht, dass es gar nicht mehr dieses Gefühl von Mangel gibt oder dass Gott sofort alles ausfüllt, was er gerade denkt, was er braucht, sondern er erlebt, dass selbst wenn er mal durch Mangel durchgeht, durch Herausforderungen, am Ende ist da immer ein Gott, der eine Antwort hat. Am Ende ist da ein Gott, der immer ihn ans Ziel führt, den immer wieder in seine Fülle hineinführt. Und ich glaube, das ist die gleiche Erfahrung, wo Gott sich wünscht, dass wir sie alle machen. Das ist die gleiche Erfahrung, die wir immer wieder in der Bibel lesen. Gott möchte dein und mein guter Hüte sein. Und er möchte, dass wir erleben, egal in welcher Situation wir sind, Gott hat einen Weg, uns herauszuführen. Egal welche Fragen wir haben, Gott hat eine Antwort. Und egal, vielleicht auch, wo wir manche schwere Zeiten müssen, Gott hat auch wieder Zeiten, wo er uns in Ruhe hineinführt, in seinen Frieden, in seine Ruhe hineinführt. Und ich glaube, dass dieses Bild von guten Hirten und von den Schafen uns noch auf weitere Weise helfen kann, genau in diese Zuversicht hineinzukommen, die David hatte, als er gesagt hat, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und zwar glaube ich, dass dieses Bild vom Hirten, von den Schafen uns immer wieder helfen kann, uns bewusst zu machen, wer ist eigentlich Gott und wer bin ich? Wenn Gott mein guter Hirte ist, dann bedeutet es, dass Gott einen ganz anderen Überblick über mein Leben hat, als ich als Schaf. Wenn Gott mein guter Hirte ist, dann hat er eine ganz andere Übersicht über mein Leben, als ich aus der Perspektive eines Schafes. Denn ein guter Hirte erkennt alle Wege im Voraus, die er seine Schafe führt. Wenn die Schafe im Winter in ihrem Winterquartier sind, im Stall, ja, wo es warm ist, wo sie sicher sind, wo sie genug zu essen, genug zu trinken haben, Dann geht ein guter Hirte früher hinaus und sucht nach grünen Wiesen. Er sucht nach grünen Auen, wie es so schön beschrieben ist. Ja, nach Orten, wo er seine Schafe hinausführen kann, nach dem Winter, dass sie in der frischen Luft, in den perfekten Rahmenbedingungen alles haben, was sie brauchen, um zu blühen, zu wachsen, zu gedeihen, sich zu entfalten und fruchtbar zu sein. Und dann sucht der gute Hirte, nachdem er gute Wiesen für seine Schafe gefunden hat, sucht er gute Wege, wie er seine Schafe hinaufführen kann auf diese Wiesen. Und ein guter Hirte, er schaut sich auch an, welche Herausforderungen gibt es auf dem Weg, die ich meine Schafe führe. Welche Probleme wird es geben? Und ein guter Hirte, er stellt sich schon auf alle Herausforderungen im Voraus ein. Dann wurde und überlegt, wie kann ich meine Schafe sicher diesen Weg führen? Und erst dann, wenn der Hirte die grüne Wiese gefunden hat, die guten Umstände, wo er seine Schafe hinführen will, erst dann, wenn er den Weg vorbereitet hat, erst dann holt er die Schafe und führt sie hinauf auf die grüne Wiese. Und das ist auch ganz wichtig, dass der Hirte wirklich vorbereitet ist, weil so ein Hirte, der kann ungefähr 100 Schafe führen alleine, aber die Voraussetzung, dass ein Mann 100 Schafe führen kann, ist, dass er wirklich den Weg kennt, wie er seine Schafe führt. Wenn er den Weg nicht kennen würde und einfach mal so drauf losgeht, ah, da oben ist eine grüne Wiese, komm, wir gehen einfach mal hoch, und er läuft einen Weg und der Weg ist irgendwo einfach zu Ende oder zu schmal, ein bisschen Abhang, ja, dann würde es bei einer Schafherde von 100 Tieren einfach passieren, dass das erste Schaf würde irgendwo runterfallen und so eine Herde, ne, das ist so, die haben alle einen Herdentrieb, wenn ein Schaf läuft, dann laufen alle hinterher, ja, dann würde einfach die ganze Herde abstürzen, ja, und die ganze Herde wäre in Gefahr. Also für einen Hirten ist es elementar wichtig, dass er die Wege kennt, die er seine Schafe führt. Und erst dann führt er seine Schafe den vorbereiteten Weg hinauf auf die grüne Aue. So, die Schafe haben aber eine ganz andere Perspektive. Schafe haben nämlich eine besondere Eigenschaft, nämlich, dass sie nur 13 Meter weit sehen können. Ab 13 Meter kann ein Schaf nur noch verschwommen sehen. Also wenn sich in 20 Meter Entfernung irgendetwas bewegt, dann weiß ein Schaf nicht, ist es ein anderes Schaf oder ist es ein Wolf oder ist es ein Bär oder ist es der Hirte oder hüpft da ein Hase lang. Ja? Ein Schaf kann nur 13 Meter detailliert sehen, ab dann wird es sehr schwammig. Und das macht was mit dem Leben eines Schafes. Denn ein Schaf kann gerade vom Hirten auf die grünste und beste Wiese geführt werden, die es gibt. Aber das Schaf in seiner 13 Meter Perspektive sieht nur ein ödes, karges Stück Weg. Da gibt es kein Gras, gibt es kein Trinken. Alles, was das Schaf sieht, ist Mangel. Alles, was das Schaf sieht auf dem Weg zur grünsten Wiese, ist, ich mache mir Sorgen, ob ich genug zu essen, genug zu trinken haben werde. Man fragt sich, wo führt mich der Hirte hier wieder lang? Ja? Es ist überhaupt keine schöne Strecke, gar keine schöne Umgebung, wo der Hirte mich hier lang führt. Das Schaf sieht in seiner 13 Meter Perspektive, die total eingeschränkt ist, sieht es manchmal nur so ein Stück Weg mit einer sehr engen Stelle, wo es sehr herausfordernd wird, wo das Schaf sich fragt, wie soll ich denn da vorbeikommen? Werde ich das schaffen? Ein Schaf sieht auch nie, wird es besser. Ja, es sieht nur seine 13 Meter. Wenn die 13 Meter herausfordernd sind, dann hat das Schaf Angst, wird es jemals besser? Werde ich das schaffen? Was ist das für ein Weg, für ein Leben, was mich dieser Hütte hier führt? Es kann sogar sein, dass ein Schaf auf die Idee kommt, hey, das ist hier so karg in meiner 13 Meter Perspektive. Ich muss mal nach links oder rechts gehen. Ich muss mal selber gucken, ob ich irgendwo grünes Gras finde. Und ein Schaf hat noch ein anderes Problem. Ein Schaf sieht dauernd Dinge in der Entfernung sich bewegen, vielleicht auch auf sich zu bewegen, aber es weiß nie, was kommt da eigentlich auf mich zu. Wenn dann 20 Meter Entfernung etwas auf das Schaf zuläuft, dann weiß es nicht, ist das jetzt ein anderes Schaf, mein bester Freund, wir werden gleich eine gute Zeit haben, oder ist es vielleicht ein Wolf und ich muss fliehen, ich muss langsam mich vorbereiten, ich muss Panik haben. Ja, ich muss, weil wenn ein Wolf rankommt, das Schaf erkennt erst nach 13 Metern, dass es ein Wolf ist, meistens schon zu spät. Ja. Das Schaf, es sieht dauernd Dinge in der Entfernung und es weiß nicht, ist es gut oder ist es schlecht. Und es sorgt dafür, dass ein Schaf viel Angst hat. Ja? Ein Schaf, das hab in der Vorbereitung gelesen, ein Schaf ist eines der ängstlichsten Tiere überhaupt. Weil ein Schaf sieht dauernd potenzielle Gefahren und ein Schaf hat auch keine Möglichkeit, sich zu wehren oder irgendwie was zu machen gegen die Gefahr. Das Einzige, was ein Schaf machen kann, ist wegrennen. Nur doof, wenn das Schaf erst 13 Meter Entfernung die Gefahr sieht, ist meistens schon zu spät. Und es sorgt dafür, dass ein Schaf eigentlich andauernd in so einer Hab-Acht-Stellung ist. Andauernd in so einer Stellung ist, ich muss aufpassen, ich muss auf der Hut sein. Und es sorgt dafür, dass ein Schaf, wenn es allein auf sich allein gestellt ist, nicht zur Ruhe kommt und auch nicht schlafen kann. Ich habe auch gelesen, fand ich interessant, ein Schaf, was Angst hat, legt sich niemals hin. Es bleibt immer auf den Beinen. Ja, es kommt nie zur Ruhe. Das Einzige, was ein Schaf machen kann, das ist der große Unterschied für ein Schaf, im Leben ein Schaf ist, wenn es sich bewusst macht, dass es einen guten Hirten hat. Das Beste, was ein Schaf machen kann, und das macht einen Unterschied im Leben des Schafes, wenn es sich bewusst macht, ich habe einen guten Hirten, der kennt das Ziel, wo er mich hinführen will. Der kennt die grüne Wiese, der kennt die grünen Auen und der kennt auch den Weg, den er mich hinführen wird. Und auch wenn ich selber die grünen Auen noch nicht sehe, bin ich doch entspannt als Schaf, weil ich weiß, der Hirte führt mich hin. Auch wenn die Wegstrecke, die ich jetzt sehe, die ist herausfordernd, die ist schwierig, ich weiß, der gute Hirte, er hat den Überblick, er kennt die Strecke und er hat sich darauf vorbereitet, er würde mich nicht diesen Weg führen, wenn er nicht auch irgendwie eine Idee hätte, wie er mich hindurchbringt. Ein Schaf, was weiß, ich habe einen guten Hirten, anfängt, diesem guten Hirten zu vertrauen, das kann anfangen, alle Gefühle von Mangel, von Sorgen, von Ängsten, von Zweifeln abzulegen und in einem Frieden und im Vertrauen auf den guten Hirten einfach diesem Hirten zu folgen. Und auch wenn Dinge in der Entfernung kommen, weiß das Schaf, mein guter Hirte, der kann weiter schauen als 13 Meter, der weiß, was da kommt. Und wenn es gefährlich wird, dann kommt der gute Hirte und ist bei mir und beschützt mich. Und das macht im Schaf einen Riesen, im Leben von einem Schaf einen Riesenunterschied. So dass das Schaf sagen kann, mit seiner 13 Meter Perspektive, ich habe einen guten Hirten, deswegen wird mir nichts mangeln. Auch wenn diese Situation alles nach Mangel aussieht, auch wenn hier kein grünes Gras wächst auf diesem 13 Meter Weg, ich weiß, da kommt alles, was ich brauche. Und ich glaube, das ist ein wunderbares Bild auch für uns und Gott. Weil Gott ist auch in unserem Leben genauso ein guter Hirte. Gott hat für jeden von uns einen Plan, er hat für jeden von uns Ziele. Gott möchte jeden von uns in Umständen, in Rahmen hineinführen, wo wir aufblühen können, wo wir wachsen können, wo wir gedeihen können, wo wir uns entfalten können, als die Person, als die Gott uns gerne haben möchte, als die Gott uns gedacht hat. Gott möchte uns in Umständen führen, wo wir fruchtbar sein können für sein Reich. Und Gott kennt auch alle Wege, die er uns führt, die wir laufen als seine Schafe schon im Voraus. Man kann sagen, es gibt nicht einen Weg, den du gehen kannst in deinem Leben, wenn du ein Schaf von Jesus bist, wo Jesus nicht schon vorher vorausgegangen ist und diesen Weg kannte und diesen Weg vorbereitet hat für dich und sich schon auf alle Herausforderungen eingestellt hat in deinem Leben. Ich glaube, Gott ist auch ein guter Hirte für uns, der genau sieht, was da für uns, was da in Zukunft auf uns zukommt. Und wir sind im Endeffekt genauso wie so eine Schafe. Ja? Auch wir Menschen, wir haben so eine ganz eingeschränkte Perspektive. Wir können in der Regel weiter gucken als 13 Meter, jedenfalls die meisten, wenn, dann haben wir eine Brille, die uns hilft, weiter zu schauen. Ja? Aber ich glaube, auch wir sind wie Schafe, die eigentlich immer nur so eine eingeschränkte Perspektive haben. Auch wir folgen eigentlich einem Hirten, der uns wirklich in Berufung hineinführen will, der uns ins Blühen hineinführen will, der will, dass wir uns entfalten. Aber auf dem Weg dorthin kommen wir immer wieder an Wegstrecken, wo wir Mangel spüren, wo wir das Gefühl haben, da ist nichts mit Berufung, da ist nichts mit Gottes Fülle, da ist nichts mit Gottes Verheißung, die ich in der Bibel lese, erfüllen sich. Sondern es fühlt sich an wie ein total herausfordernder Weg, wie ein schwieriger Weg. Ja? Und ich glaube, auch wir sehen, wie das Schaf dauernd Dinge auf uns zukommen, jedenfalls geht es mir oft so, ja, wo ich weiß, nächste Woche kommt was auf mich zu, eine Herausforderung, ja, vielleicht in der Schule bist du eine Prüfung oder in der Arbeit, du musst ein Projekt erledigen oder sowas und du weißt nicht, werde ich das schaffen, wird es gut oder wird das Projekt oder wird mich die Herausforderung schaffen, ja, werde ich die Herausforderung meistern oder wird die Herausforderung mich meistern, ja, und es sind immer wieder Situationen, wo wir vielleicht so Gefühle von Mangel, von Sorgen, von Ängsten haben. Und ich glaube, auch für uns macht es einen riesen Unterschied, wenn wir uns das immer wieder bewusst machen, das Schaf sich das bewusst machen kann, dass wir Gott einen guten Hirten haben, der alle Wege kennt, die uns führt, der weiß, wo sein Ziel ist, wo er uns hinführen möchte. Wenn wir uns bewusst machen, Gott ist auf alles vorbereitet und er hat alle Wege und Möglichkeiten, uns durch alles hindurchzuführen, durch alle Herausforderungen hindurchzuführen. Und wenn wir uns das bewusst machen, wer unser guter Hirte ist, dass er alles vorausgegangen ist, dass er weiß, wo er uns hinführen will, dann sind es immer wieder Momente, wo wir anfangen können, Gott ganz bewusst zu vertrauen und all unsere Sorgen, Ängste und dieses Gefühl vom Mangel vor Gott abzulegen und in seine Ruhe hineinzukommen, in seine Ruhe hineinzulaufen und ihm zu folgen mit dem Vertrauen, er weiß, wie es gut wird. Er hat Antworten auf meine Fragen, er hat Lösungen für meine Probleme, er weiß, wer mich auf die grüne Aue führt. Und ich mache das im Alltag, nämlich auch schon fast am Ende meiner Predigt angekommen, ich mache das in meinem Alltag ganz praktisch so, dass ich manchmal erlebe in meinem Leben, zum Beispiel abends, wenn ich so noch mal kurz vorm Schlafen, so an bestimmte Herausforderungen denke, die mir vielleicht in nächster Zukunft begegnen, da erlebe ich manchmal, dass ich anfange zu grübeln. Wer kennt das, dass er abends im Bett liegt und anfängt zu grübeln? Ja? Du bist in irgendeinem Umstand und du hast den ganzen Tag normal verbracht und abends fängst du nochmal an, über diesen Umstand nachzudenken und je mehr du nachdenkst, desto größer wird der, desto schlimmer wird die Herausforderung, desto schwieriger wird das Problem. Und bei mir ist es oft so, dass ich dann nicht mehr schlafen kann. Ja, ich fange mal an zu grübeln, ich kann nicht mehr schlafen. Ich glaube mal, meine Frau, die kann immer schlafen. Ja? Egal was ist, die schläft tief und fest. Aber ich liege dann mal wach neben ihrem Bett und kann nicht schlafen. Und mir hilft es dann immer wieder, mir bewusst zu machen, Simon, du bist eigentlich auch wie so ein Schaf. Du hast nur deine 13 Meter Perspektive. Da mache ich mir bewusst, was ist deine Perspektive? Was ist die Situation jetzt in deinem Leben, die dir diese Angst macht? Was sind diese Umstände, die in dir dieses Gefühl von Mangel an Antwort, Mangel an Lösung hervorbringen? Was ist das Problem, was dir gerade den Schlaf raubt? Und mir hilft es dann immer wieder, mich ganz bewusst zu entscheiden, ich will jetzt hier nicht stehen bleiben. Ja? Ich will jetzt nicht in meiner, ich bin als Schaf allein unterwegs, Situation oder Umstand allein bleiben, sondern ich stehe dann auf und gehe bei uns auf unseren Balkon. Und dort ist es meistens auch recht ruhig und ein bisschen kühler als in meinem Zimmer, gerade hier im Sommer. Und mir hilft es dann immer wieder, gegen den Himmel zu schauen und mir diese Sterne anzuschauen. Und mir ganz bewusst zu machen, Simon, was ist eigentlich Gottes Perspektive? Was ist Gottes Perspektive auf deine Situation? Was ist Gottes Perspektive über dein Leben? Mir hilft es mir immer wieder, einfach die Sterne anzuschauen, mir bewusst zu machen, Gott ist der, der eine viel größere Perspektive hat, der einen viel größeren Überblick hat. Er ist der, der den ganzen Sternenhimmel überschaut. Er ist der, der alles gemacht hat, was ich da sehe. Und wenn du den Sternenhimmel anschaust, dann siehst du ungefähr 5000 Sterne, habe ich mal gesehen. Und, kannst du mal das Bild weitermachen? Eigentlich sieht das Ganze so aus. Ja, das ist unsere Milchstraße. Das ist das, was wir sehen, wenn wir gegen den Himmel schauen. Und mir hilft es mir immer wieder bewusst zu machen, was ist meine Perspektive und was ist Gottes Perspektive? Gottes Perspektive ist das hier. Gott ist der, der die ganze Schöpfung gemacht hat, die ganze Schöpfung überblickt, der jeden Stern sieht, jeden Planet sieht. Und irgendwo da ist die Erde. Und irgendwo da bin ich mit meinem kleinen Problem. Und das ist der große Gott, der das alles überblickt, der das alles gemacht hat. Mir hilft es in dem Moment immer wieder, wenn ich den Sternenhimmel mir anschaue und Gottes Größe bewusst mache, immer wieder mich zu entscheiden, Gott, ich möchte dir vertrauen. Ich möchte vertrauen, dass du mein guter Hirte bist und dass du alle Möglichkeiten hast, mir herauszuhelfen. Dass du Lösungen siehst, wo ich keine Lösung sehe. Dass du schon Möglichkeiten hast und Ressourcen siehst, die sind noch außerhalb meiner 13 Meter Perspektive. Aber ich weiß, wenn ich dir einfach vertraue und im Vertrauen jetzt meinen Weg weitergehe, dann werde ich erleben, wie du Ressourcen freischaffst, wie du Möglichkeiten, wie du Chancen auf meinen Weg hineinführst, die mir eine Antwort sind auf meine Herausforderungen. Und das ist für mich so der Moment, wo ich anfange, alle meine Sorgen, meine Ängste, meinen Mangel, meine Zweifel vor Gott abzulegen. Einfach dieses Bewusstsein, wer ist mein guter Hirte? Und er hat einen viel größeren Überblick als ich und hat viel mehr Möglichkeiten als ich. Und er ist der, der mich alle Wege sicher führen möchte. Selbst diese Beschreibung, was David sagt, wenn ich durch finstere Tal laufe, fürchte ich kein Unglück. Ich habe in meiner Vorbereitung, das ist der letzte Punkt, in meiner Vorbereitung gelesen, dass Hirten ihre Schafe bewusst durch Täler führen, weil es gibt zwei Arten von Wiesen. Es gibt die Frühlingswiese, es gibt die Sommerwiese. Die Frühlingswiese ist die erste Wiese, wo wir Schafe alles haben, was wir brauchen, um so im Frühjahr zu wachsen, zu gedeihen. Aber irgendwann, wenn es im Sommer heißer wird, wenn die Umstände sich ändern, dann brauchst du eine neue Wiese, eine neue Umgebung, wo wir neu alles haben, was wir brauchen, um uns weiterzuentwickeln, weiter zu blühen, weiter zu kommen. Und die Hirten, die fühlen im Sommer die Schafe von der Frühlingswiese hinauf die Sommerwiese. Die Sommerwiese ist auch immer höher in den Bergen. Und der beste Weg von der Frühlingswiese auf die Sommerwiese ist immer durch ein Tal. Ja, ich kenne mich da nicht so aus in den Bergen, weil ich bin hier in Brandenburg groß geworden, hier ist alles flach. Ja, aber der beste Weg zur Sommerwiese, in diesen neuen Umständen, wo das Schaf sich wieder weiterentwickeln kann, weiterwachsen kann, ist immer durch ein Tal. Und ich glaube, es sind auch immer wieder Zeiten, wo der Herr uns durch Täler bewusst führt, wo wir das lernen dürfen, dem Hirten ganz bewusst zu vertrauen. Wo wir lernen dürfen, es ist hier nicht schön, ich wäre gerne in meinen sicheren Umständen, ich möchte nicht gerne in dieser Herausforderung, aber selbst wenn wir in Herausforderungen sind, Gott führt uns bewusst auch durch Herausforderungen, um unser Vertrauen in ihn zu stärken, unser Vertrauen in ihn zu trainieren. Und es ist tatsächlich auch eine der wichtigsten Aufgaben von einem Hirten, seinen Schafen beizubringen, ihm zu vertrauen. Und damit bin ich am Ende meiner Predigt. Und ich glaube, das ist Gottes Wunsch für dich und für mich, dass wir uns bewusst machen, wir sind nicht allein unterwegs, sondern du bist ein Schaf von einer Herde, von der Herde von Gott. Und du hast einen guten Hirten und er wird dich führen und leiten. Dass du das genauso sagen kannst wie David, weil der Herr mein guter Hirte ist, wird mir nichts mangeln. Und ich möchte zu Ende meiner Predigt noch beten.